Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich hatte die Ehre und Freude, mit einem Ausnahmearzt ein paar Sendungen zu machen über lebensverlängernde Maßnahmen, jetzt nicht im Bereich, wenn man sehr krank ist, sondern im Bereich dessen, dass man mit ein paar Mineralien aus der orthomolekularen Medizin unglaublich vieles erreichen kann an Lebensqualität. Zum Beispiel Selen haben wir gehört, wir haben gehört über Q10, wir haben über Omega-3 geredet. Und bitte schauen Sie sich einfach diese drei Sendungen nochmals an auf YouTube, wo wir explizit darauf nochmals hinweisen und auch mit Studien belegen, was das für eine unglaubliche Wirkung hat. Heute gehen wir ins Thema 4 noch rein, auch natürlich im Bereich auf der lebensqualitätsverbessernde Maßnahmen, nämlich die Aspekte der Nahrung. Und daher freut es mich besonders, dass der Dr. Med. Volker Schmiedl von der Paramed in Baar heute wieder da ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Volker.
Ja, sehr schön, ich freue mich.
Sehr gerne.
Und ich habe jetzt mal so ein Potpourri aufgetischt, so ein quasi Best-of von Nährstoffen, wo es wirklich mittlerweile wissenschaftliche Hinweise gibt, dass sie zur Lebensverlängerung beitragen können.
Ja.
Und da gibt es so eine Arbeit, so eine Übersichtsarbeit, ein Review. Das ist im Jahre 2010 erschienen, also auch schon ein bisschen älter, die sich wirklich mal die Mühe gemacht haben, die unglaubliche Datenlage zu sichten, die es damals schon gab, und daraus so eine Zusammenfassung zu machen.
Das ist sogar Januar 13, steht unten rechts.
Ah, ja, also, genau, okay. Ganz unten. Ja, genau. Mhm. Ist da veröffentlicht worden, vermutlich. Also, ein ganz wichtiger Punkt ist schon mal einfach nicht zu viel zu essen. Ja, also Kalorienrestriktion scheint lebensverlängernd zu sein. Bei Tieren wissen wir das schon. Also man hat wirklich Tierversuche gemacht, wo die einen wirklich also gerade so viel Nahrung gekriegt haben, dass sie überlebt haben, und die anderen durften so richtig schlemmen. Wer hat schneller altersabhängige Krankheiten gekriegt? Wer ist früher gestorben? Natürlich die Schlemmertiere und die so ein bisschen Schmalhans-Küchenmeister-Tiere, die sind tatsächlich viel, viel älter geworden. Bei Menschen haben wir noch nicht diese Versuche, aber es gibt mittlerweile eine ganze Reihe, gerade in Amerika, die das am eigenen Leibe ausprobieren. Also in 50 Jahren haben wir da vermutlich die ersten Studienergebnisse. Mm. Aber wer will, kann ja heute schon mal damit beginnen, sich zumindest nicht über zu ernähren. Mm. Das scheint also zumindest hilfreich zu sein.
Also aufhören zu essen, solange es nicht wehtut und der Schnaps nicht sein muss, oder?
Ja, und da gehört ja auch so ein bisschen mit die Fastenformen dazu, die wir heute so alle kennen. Mm. Also ein Intervallfasten, 16 Stunden Fasten oder einen Tag fasten, einen Tag nicht fasten oder auch mal eine Woche oder auch mal zwei Wochen fasten. All das scheint ähnlich zu wirken wie diese Dauerkalorienrestriktion im Sinne einer Lebensverlängerung. Mhm. Alkohol, okay, kleine Mengen scheinen da auch nicht so schlecht zu sein. Ein schöner Spruch, den habe ich rausgesucht. Wein ist von allen Getränken das nützlichste, von allen Arzneimitteln die schmackhafteste und von allen Lebensmitteln das Angenehmste, hat der Plutarch gesagt, alter griechischer Philosoph. Aber jetzt kommt auch gleich die Warnung. Ich habe mal hier so ein Bild von Plutarch rausgesucht. Also zu viel ist vielleicht auch nicht so ganz gut. Ja? Also Überdosis ist nicht gut. Jetzt mal wieder ernsthaft zur Forschung. Also nochmal, es geht um diesen mäßigen Alkoholkonsum. Es gibt so ein paar Hinweise, dass die kardiovaskuläre Mortalität, also Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sprich in erster Linie Herzinfarkte, eben tatsächlich so ein bisschen reduziert sein könnte. Und es gibt so eine J-förmige Mortalitätskurve. Was heißt das? Also jemand, der jetzt wirklich gar nichts trinkt, scheint ein etwas höheres Risiko zu haben als jemand, der ein bisschen trinkt. Und wenn man dann noch mehr trinkt, dann hilft es nicht noch mehr, sondern das schlägt das Pendel wieder zum Gegenteil aus, dann steigt die Sterblichkeit wieder mehr an und sogar mehr als diejenigen, die gar nichts trinken. Ja. Was sind günstige Mengen? Also wir haben ab einem Glas Wein täglich wieder ein ansteigendes Risiko.
Soll er jetzt ein halbes Glas trinken?
Ja, also der Mann darf man gerade 0,2, beim Mann wäre gerade noch so erlaubt, 0,1 bei der Frau. Das wären die niedrigen Dosen, die möglicherweise einen Nutzen haben. Höhere Dosen könnten schon wieder schädlich sein.
Also heute kein Glas und morgen das Doppelte.
Ja, wenn ich gefragt werde, dann sage ich immer, okay, nach den Studien, Sie dürfen 5 Drinks nehmen. Also 5 Drinks heißt 5 Schnäpse, 5 kleine Flaschen Bier oder 5 kleine Glas Wein. Oh, 5, das ist ja gut. Ja, aber in der Woche.
Okay.
Na gut, also, ne, das sagt die Wissenschaft jedenfalls im Moment. Beim Rotwein wird noch ein bisschen mehr diskutiert. Der Rotwein hat ja dieses Resveratrol, ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff, der nochmal auch besondere antioxidative Effekte hat. Der könnte auch damit zusammenhängen, dass die Koronarherzerkrankung verringert ist und das Leben möglicherweise verlängert wird, obwohl viele Rotweinsorten haben gar nicht so viel, wie man denkt. Ich werde später noch auf Vergleichszahlen eingehen. Mhm. Flavonoide, das ist so die größte Gruppe unserer sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Und von denen wissen wir, dass sie auch altersabhängige Erkrankungen reduzieren, besonders wieder KHK. Und wir wollen jetzt gar nicht auf alle Namen eingehen. Das ist so kompliziert. Flavonole, Flavanole und so weiter. Wir konzentrieren uns mal auf die Lebensmittel, wo das drin ist. Also zum Beispiel den Grüntee, auch Schwarztee und Zwiebeln. Ja, sogar der Hopfen hat solche Flavonoide. Wenn ich jetzt hier sage Heidelbeere mit den Cyanidinen, dann meine ich alle Lebensmittel mit diesen blau-roten Farbstoffen. Mhm. Also die rote Weintraube, die Randen oder rote Beeten in Deutschland. Also alle rotblauen Lebensmittel haben diese Cyanidine. Isoflavone sind zum Beispiel im Soja oder Rotkehl enthalten. Also wir haben ganz, ganz viele Pflanzen. Es kommt eben nur in Pflanzen vor, nicht in Tieren, wo wir diese sehr günstigen Flavonoide finden können. Ja, nochmal den Grüntee, also dieses EGCG drin, dieses Katechin. Wir wissen, das wirkt antioxidativ, es wirkt antiangiogenetisch. Was heißt das jetzt? Es verhindert so die Gefäßneubildung. Und ich denke, auch so gut, wenn neue Gefäße gebildet werden. Nein, wenn wir Krebs haben, und der bildet nämlich sehr gern Gefäße, und das wird unterdrückt, dann scheint das ein Faktor zu sein, warum das antikarzinogen wirkt. Antiatherosklerotisch und ist noch für Nervenschutz auch noch geeignet. Also Grüntee ist wirklich ein gutes Lebensmittel in diesem Zusammenhang.
Auch wenn er fermentiert ist, zu Kombucha?
Vermutlich ja, schon. Ja, auch. Die Katechine sind dann ja nach wie vor drin. Ja. Die gehen dadurch ja nicht verloren. Mhm. Ja, also wenn das zum Schwarztee fermentiert wird, dann geht ein Teil davon verloren. Mhm. Aber Kombucha sollte da nichts ausmachen. Mhm. Ja. Spermidin ist ein etwas merkwürdiger Begriff, auch so ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff. Von dem wissen wir, der kommt in Weizenkeimen vor, in Soja oder auch in Cheddar-Käse. Der verstärkt die Autophagie, also quasi die Selbstverdauung, dass wir Dreck, Mist, den wir nicht mal brauchen, dass wir den besser abbauen können in unserem Körper. Da werden wir sicherlich in dem Fastenvortrag noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Und für Spermidin sind Lebensverlängerungen nachgewiesen, ganz klar, aber bisher nur für Hefepilze, Fliegen und Würmer. Mhm. Also auch bei Menschen warten wir noch auf den Beweis, aber ja, warum sollte es da nicht funktionieren? Mhm. Das Problem ist, wir können jetzt nicht jeden Tag 100 Gramm Soja oder Weizenkeime oder Cheddar essen. Also wenn man damit gut versorgt sein möchte, dann sollte man wirklich ein gutes Nahrungsergänzungspräparat da einnehmen. Ich gebe gern dieses Präparat hier. Da ist wirklich eine sehr gute Dosis an Spermidin enthalten. Mhm. Die Dosis, ich habe es mal ausgerechnet, die Dosis, die da drin ist, entspricht 10 Kilogramm Weizenkeimen, Soja oder Cheddar-Käse. 10 Kilogramm. Fisch wird hier in dieser Übersicht auch nochmal erwähnt. Möchte ich jetzt gar nicht so stark darauf eingehen, weil da haben wir ja nochmal ein eigenes Interview dazu.
Zu Omega-3 haben wir das gemacht.
Omega-3, genau. Aber hier wird ganz klar gesagt, Fisch bzw. die Zufuhr ist dann ja Omega-3, ist ganz klar in diesem Zusammenhang auch hilfreich. Vitamin C wird ein vermindertes Alzheimer-Risiko beigemessen und auch eine gewisse verminderte Mortalität. Also hier nochmal Früchte und Kirschen, Äpfel haben eben nicht nur das Vitamin C, sondern auch diese Anthocyane, die roten, blauen Kirschen oder viele andere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die insbesondere in den Schalen der Äpfel lokalisiert sind.
Darf ich noch eine Frage zu Vitamin C? Da war gerade eine Diskussion, die ich mit jemandem hatte. Ein Arzt, der sagt mir, wir sollten mindestens 5 Gramm Vitamin C jeden Tag nehmen, denn der Körper wird alt. Und die Arterien werden auch alt und damit die Elastizität der Arterien erhalten bleibt, wären 3 bis 5 Gramm Vitamin C super. Habe ich jetzt auch immer so gemacht und mein Kollege sagt, nee, das geht natürlich nicht, du musst es über den Tag verteilen und nicht aufs Mal, sonst geht es über den Urin wieder weg. Ist das korrekt?
Ja, da ist einiges richtig dran und anderes weiß ich einfach nicht. Also ich weiß nicht, ob 5 Gramm Vitamin C da wirklich für die Gefäßelastizität besser sind als 1 Gramm. Mhm. Ich kenne keine Daten, ich kenne keine Studien dazu. Dass wir Vitamin C auch für die Kollagenbildung brauchen, das ist unbestritten. Und eines der Skorbut-Symptome der Seefahrer im Vitamin C-Mangel war ja auch diese Gefäßbrüchigkeit. Ja? Also von daher ist Vitamin C schon sehr, sehr hilfreich, abgesehen von der antioxidativen Wirkung, die es natürlich auch hat. Ja, und immunstärkenden Wirkung. Ja, mhm. Das sind sicherlich die Haupteffekte da beim Vitamin C. Auf eine Dosis möchte ich mich da nicht festlegen. Mhm. Aber was wir wissen, ist, dass Tiere, die 75 Kilogramm wiegen, und wir wissen ja, Tiere bilden selber Vitamin C. Für Tiere ist ja Vitamin C kein Vitamin, mhm. nur für den Menschen, Primaten und das Meerschweinchen.
Ja, genau.
Warum auch immer.
Ja, warum?
Die brauchen Vitamin C von außen, die anderen bilden es selber. Und man hat dann ausgerechnet, Säugetiere, die 75 Kilogramm schwer sind, bilden jeden Tag etwa 1 bis 3 Gramm Vitamin C. Also da sind wir schon fast in diesem Dosisbereich. Mhm. Das sind keine Megadosen. Ja? Also viele Schulmediziner, Apotheker sagen, was, du nimmst 3 Gramm Vitamin C am Tag, das ist eine Megadose, ist doch schädlich. Ja, ja, aber warum bildet ein kleines Kalb, ein großer Hund, warum bilden die 1 bis 3 Gramm Vitamin C, frage ich da mal. Das haben Tierärzte herausgefunden. Außer wenn die krank sind, dann bilden die nicht 1 bis 3 Gramm, dann bilden die 10 bis 20 Gramm.
Ja, schau an, genau. Ja. Ja, das habe ich eben auch gehört in Wuhan, ja. Wo anscheinend irgendwie 10 Gramm Vitamin C auch gespritzt wurde. Ob das stimmt oder nicht stimmt, aber das ist doch jetzt wunderbare Korrelationen, oder?
Ja, ich kenne diese Wuhan-Studie. Es waren 2 mal 12 Gramm am Tag.
Sogar.
Sterblichkeit auf der Intensivstation ist darunter halbiert worden. Sterblichkeit halbiert.
Also heißt das eigentlich auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn man schwere Krankheiten erleidet, wäre das Zuführen von Vitamin C in hohen Dosen sehr sinnvoll?
Dann darf man auch mal 2 oder 3 Teelöffel am Tag zu sich nehmen. Problem ist natürlich, das Orale wird nicht so gut aufgenommen.
Mit das Intravenöse?
Klar, völlig klar, das kommt zu 100% an. Mhm. 10 Gramm, da kommen nur etwa 10% an.
Eben, so
ja,
wenig.
Mhm. Aber das, was du eben gesagt hast, das stimmt wieder. Die Halbwertszeit von Vitamin C im Blut liegt bei etwa 4 Stunden. Also ist es daher viel besser, 3 Portionen am Tag zu nehmen, als eine große Portion.
Ist aber schwierig, denn wenn ich 3-mal am Tag intravenös eine Infusion machen müsste.
Ja. Gut. Immerhin, die haben das auf der Intensivstation, haben die immerhin das 2-mal am Tag gemacht.
Aber es wäre für einen Schwerkranken auch von großer Bedeutung zu sagen, ich möchte diese Art Medizin bei mir integrieren, indem ich 3-mal am Tag vielleicht 5 Gramm Infusion kriege oder was auch immer der Arzt empfiehlt.
Ja, muss man dann nur mal auf der Intensivstation dann durchsetzen. Ich glaube, das wird nicht ganz einfach werden, aber... Ich persönlich würde es heute als Kunstfehler ansehen, einem Schwerkranken auf der Intensivstation mit Corona, mit Covid kein Vitamin C zu geben.
Aber auch bei anderen Krankheiten, oder?
Gibt es nicht die Studienlage, so wie sie ist, aber macht sicherlich Sinn, bei einem akuten Rheumaschub auch mal 3-mal in der Woche zumindest eine Vitamin C-Infusion zu machen. Ja, würde ich dir beipflichten. Mhm. Aber es gibt da nicht die harten klinischen Studien dazu, weil die kosten einfach zu viel Geld.
Ja, und es gibt keine Marge.
Vitamin C kostet, glaube ich, so eine Infusion kostet vom reinen Material her 10 oder 15 Euro. Mhm. Da ist keine große Gewinnmarge dabei.
Klar, verstehe. Ja.
Aber es wäre so wichtig, das zu machen.
Schreibe ich mir noch auf, nur weiter. Gerne.
Okay. So, was haben wir noch? Selen haben wir schon ausgiebig erwähnt in dem Selen-Interview. Also hier nochmal in dieser Übersichtsarbeit werden auch nochmal wichtige Wirkungen dargestellt. Erhöhte physikalische Aktivität, vermehrte Muskelkraft im Alter. Das ist ein großes Problem für die Älteren, die Sarkopenie, dieser Muskelabbau. Verbesserte Lebensqualität und ja, wo ist am meisten Selen drin? Wir haben es in dem Selen-Vortrag auch schon gehabt, die Paranuss. Aber die können wir heute nicht mehr empfehlen wegen der radioaktiven Belastung. Bin dann im Selen-Vortrag ja auch klar darauf eingegangen, warum ich das heute nicht mehr empfehlen würde. Mhm. Zink verbessert das Immunsystem. Ist für mich sogar noch wichtiger als das Selen für das Immunsystem. Sicherlich in einer Reihe mit Vitamin D oder mit Vitamin C für das Immunsystem zu sehen. Auch Zink hat eine antioxidative Wirkung. Und wir beobachten bei guter Zinkversorgung weniger altersabhängige Erkrankungen. Zink verbessert die Wundheilung. Und in diesem Review werden eben auch lebensverlängernde Effekte beschrieben.
Wie ist die europäische Versorgung mit Zink?
Kenne ich keine Statistiken. Empfohlen werden so 10 bis 15 Milligramm. ich messe das ja auch sehr häufig und es gibt nicht wenige Menschen, die haben einfach gute Zinkwerte. Mhm. Aber gerade bei denen, die ich untersuche, die mit Immunschwäche kommen, die mit Autoimmunerkrankungen kommen, finde ich natürlich schon, würde man sagen, 20-40% haben den Zinkmangel und denen gebe ich das natürlich auch. Mhm.
Also ein wichtiger Indikator, wenn man wirklich krank ist, dass man auch den Zinkwert bestimmen lässt.
Genau. Mhm. Welches Lebensmittel hat am meisten Zink? Ist jetzt eine Frage für dich oder vielleicht auch für die Zuschauer zu Hause. Mal im stillen Kämmerlein nachdenken.
Ja, das wo ist am meisten Zink drin? Ich wüsste es nicht.
Die Auster.
Ah, habe ich auch schon gehört.
Stimmt. Also ich sage mal, jeden Tag eine Auster, da haben wir genügend Zink. Wer es mag und wer es sich leisten kann. Also ich mag Auster gar nicht, ich nehme dann doch lieber die Zinktablette ein. Mhm. Also ich habe während der gesamten Corona-Zeit, wo es wirklich gefährlich war, habe ich auch jeden Morgen neben anderen Dingen eine Zinktablette genommen. Wir kommen jetzt in den Sommer hinein. Die Fallzahlen gehen im Moment rapide runter. Ich habe jetzt aufgehört mit Zink. Vitamin D und Omega nehme ich sowieso weiter ein. Aber im Moment mache ich eine Pause, sollte dann im Herbst die... Wie viel haben wir denn? Vierte Welle? Ich habe immer gesagt, wann kommt die 300. Welle? Ja. Nein, die vierte Welle wird kommen. Also ja. Dann fange ich auf jeden Fall auch wieder mit Zink an. Das war auch keine Frage für mich. Hier gibt es einige Präparate. Ein reines Selenpräparat, ein reines Zinkpräparat. Oder man kann es eben auch kombinieren mittlerweile mit Zink und Selen. Wenn jetzt die richtigen Verbindungen sind, stören die sich auch nicht in der Rezeption. Wird immer wieder gern behauptet, dass sich das beide in der Rezeption
neutralisiert.
Bei den richtigen Verbindungen geht es. Ich habe mittlerweile einige Patienten, die das beides zusammen haben und wo ich dann nach 3 Monaten gemessen habe, beide Werte sind gleich gut angestiegen. Mhm. Kaffee, jetzt nochmal was Schönes, nicht nur Alkohol, auch Kaffee ist gesund in Maßen. Ja, auch hier wird ein verringertes Herzrisiko und auch ein verringertes Demenzrisiko angegeben. Lebensverlängerung ist hier nicht beschrieben, aber immerhin, ja, Demenz, ja, scheint Kaffee eine gewisse Wirkung zu haben. Ist doch auch nicht so schlecht.
Sonst hört man nur Negatives.
Genau. Hat so ein bisschen Renaissance erlebt. Also, auch zum Beispiel, wir wissen, wir haben hier das Leberthema gehabt. Da habe ich Kaffee gar nicht erwähnt. In meinem Buch erwähne ich auch den Kaffee. Es gibt Untersuchungen, wenn Menschen eine Leberverfettung haben, oder auch eine Leberfibrose, geht es, wenn die 2 bis 3 Tassen Kaffee am Tag trinken, weniger häufig in eine Zirrhose über. Immerhin. Auch ein guter Effekt. Ich wäre gar nicht auf die Fragestellung gekommen, muss ich sagen.
Also, ja, da fragt man sich manchmal. Hä?
Vielleicht Wissenschaftler, die Kaffee-Junkie sind, die wollten mal wissen, wie gut das ist. Also in Maßen.
Das wird vielleicht auch wieder finanziert, weil die Kaffeelobby ist ja auch stark, oder?
Ja, vielleicht haben die es davon. Das könnte durchaus sein, vielleicht, ja. Also Genussmittel können durchaus auch ihre positiven Effekte haben, außer von der Zigarette. Also da habe ich wirklich noch keinen positiven Effekt gesehen.
Ja, aber das gab auch andere Zeiten, oder?
Ja. Wurde bei Asthmatiken ja auch mal eingesetzt. Gab es die Asthma-Zigaretten, ja. Gut, heute Gott sei Dank nicht mehr.
Ja, das
funktioniert. So, den Ginkgo möchte ich noch erwähnen. Mhm. Der ist für mich in den letzten Jahren auch so ein bisschen untergegangen. Wir wissen, Ginkgo-Extrakt hat antiproliferative Effekte. Proliferation finden wir immer bei einer übermäßigen Zellneubildung, wie bei Krebs zum Beispiel. Und da wirkt Ginkgo so ein bisschen bremsend. Ja. Bei Demenz wird es ja sogar therapeutisch eingesetzt. Und ich habe mal eine schöne Aufnahme jetzt da aufgetan. Weißt du, wo diese Aufnahme gemacht worden ist?
Ich weiß es. Es ist da, wo die Atombombe runter ist.
Genau.
Tatsächlich.
Das war direkt
Hiroshima.
Direkt unter der Abwurfstelle der Hiroshima-Bombe. Mhm. Und wir sehen da einen Ginkgo-Baum, der 500 Meter drüber ist die Atombombe explodiert. Und im Umkreis von 2 Kilometern ist kein Leben erhalten geblieben. Und dieser Baum war total schwarz und verkohlt. Und nach einem Jahr sah das dann so aus. Nee, nicht nach einem Jahr, das Haus muss ja auch wieder bebaut werden, das ist ein paar Jahre später, aber das ist derselbe Baum. Im nächsten Jahr hat dieser verkohlte Stumpf bereits Triebe gehabt. Das war natürlich psychologisch für die Japaner ein unglaublich starkes Symbol gewesen. Hey, wir können auch aus den Ruinen, können wir wieder aufstehen, aber zeigt eben nochmal, welche Lebenskraft der Ginkgo hat. Mhm. Der Ginkgo ist ja, glaube ich, mit einer der ältesten Bäume überhaupt. Und der hat sich nicht verändert. Also ich meine, wir alle sind ja Umweltgiften und Strahlung ausgesetzt und es gibt bei jedem Lebewesen, es gibt immer Mutationen, nicht beim Gingo. Der Gingo mutiert nicht, der verändert sich nicht. Der ist seit Hunderten von Millionen Jahren komplett gleich geblieben und er wird ja auch gern in Großstädten an vielbefahrenen Straßen angesetzt. Ja.
Deshalb.
Weil Umweltgifte, da lächelt er nur müde drüber. Ja, also hat er eben eine gute
Resistenz,
Abwehrwirkung, eine wahnsinnige Resistenz und könnte eben da auch im Alter durchaus hilfreiche Effekte erfahren. Es gibt viele Ginkgo-Präparate, hier wäre so eines davon, aber es gibt sehr, sehr viele gute Präparate davon. Und natürlich, wir haben bisher überhaupt noch nicht Vitamin D erwähnt. Ich glaube, wir können auch über Vitamin D nochmal einen eigenen Vortrag machen, auch zum Leben. Ich habe jetzt hier nur mal eine einzige Folie gebracht, wo wir eine Abhängigkeit sehen von Vitamin D-Spiegel zur Sterblichkeit. Und wir sehen hier auf der linken Seite, wo die Kurve so steil nach oben geht, das ist die Zunahme der Sterblichkeit. Also bei sehr niedrigen Vitamin-D-Werten haben wir eine doppelt so hohe Gesamtsterblichkeit. Also da geht alles rein. Krebs, Herzinfarkt, Verkehrsunfall, Selbstmord, alles. Alle Todesursachen sind bei niedrigen Zinkspiegeln verdoppelt. Und die optimalen Werte, also wo die Kurve so ganz flach ist, das haben wir so bei 30, 40 Nanogramm pro Milliliter. Das entspricht so 75 bis 100 Nanomol pro Liter. Also das ist auch mein Normwert. Ich möchte Patienten, also auch in der Vorsorge, wenn ich gut ausgestattet sein möchte, möchte Leute über 100 Nanomol pro Liter, Klammer auf, 40 Nanogramm pro Milliliter bringen. Sehen wir bei vielen Krankheiten deutliche Reduktion und eben auch hier bei der Mortalität. Über 40 geht es dann auch nicht weiter runter, aber bei 40 haben wir das Plateau erreicht, 40 Nanogramm, 100 Nanomol, wo wir die allergeringste Sterblichkeit haben. Das scheinen die optimalen Werte zu sein und nicht die 50, die uns heute vom RKI oder von anderen Ernährungsgesellschaften vorgegaukelt werden. Das sind nicht die optimalen Werte.
Gut, man kann es ja wie gesagt auch messen. Oder? Es gibt die empfehlenden Werte jeden Tag zuzuführen und man kann es messen. Und ja, wenn man das einfach zufügt, was ja eigentlich empfohlen wird, dann kriegt man nie gescheite Werte im Blut, was man ja auch messen kann, oder?
Aber von der Messung wird ja im Moment von den offiziellen Organisationen entschieden gewarnt. Wir sollen nicht messen. Ich verstehe gar nicht die Begründung dafür. Mhm. Ich meine, wenn ich was gebe, dann will ich doch vorher und nachher Werte haben. Ich habe dann immer das Beispiel, ja, wenn ich Öl in den Motor kippen will, ja, dann halte ich doch vorher den Ölmessstab rein. Mhm. Und wenn ich das Öl aufgefüllt habe, dann halte ich doch nochmal rein. Ist es jetzt genug? Brauche ich noch was? Und ausgerechnet beim Vitamin D.
Sollte man nicht messen.
Beim Vitamin D, welches 2000 unserer 23.000 Gene steuert, die werden über Vitamin D gesteuert. Da darf ich nicht messen. Also ich verstehe die Ärzte und die offiziellen Organisationen nicht, die das empfehlen. Also die empfehlen, dass es nicht gemessen wird. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich sehe einfach so große Unterschiede. Ja, ich kann so Pi mal Daumen abschätzen, was jemand braucht, wenn ich einen Wert gemessen habe. Und in vielen Fällen erziele ich genau eine Punktlandung.
3.000 bis 6.000?
Naja, abhängig von vielen Faktoren. Mhm. Eben vom Ausgangswert, von der Ernährung, vor allen Dingen vom Körpergewicht. Je dicker, desto mehr brauche ich. Von der Sonnenexposition, es hat so viele Faktoren. Ich kann es immer nur so grob abschätzen und stimmt erstaunlich häufig, aber manchmal habe ich auch ganz enorme Abweichungen und dann muss ich mich eben danach richten und muss eine ganz andere Dosis wählen.
Ich hatte kürzlich eine Sendung gemacht mit den Ärzten Kurt Mosetter und Simon Feldhaus.
Ja, sehr schön.
Und wir haben die Sendung genannt D3-Resistenz. Aber wir sind eigentlich rausgegangen, dass es immer noch resistente Menschen gibt, die das immer noch nicht wissen, dass man D3 eigentlich prüfen sollte.
Ja, das wäre dann das D3-Wissen, dass die D3-Wissensresistenz.
Ja, genau, Wissensresistenz, so haben wir es genannt, genau.
Ich meine, eine Vitamin-D-Resistenz scheint es ja auch zu geben, aber das ist noch eine ganz andere Baustelle, aber eben diese...
Genau, Wissensresistenz.
Man muss wirklich sagen, diese Ignoranz und diese Arroganz, wenn jemand schon das Geld für sich selber ausgeben will und will eine optimale Dosierung haben. Und das sind alles Leute, die kennen weder die Studienlage, noch behandeln die Patienten mit Vitamin D.
Tja, ich kriege Kommentare von Zuschauern, die sagen, der Schweizer Fernseher hat eine Sendung gemacht, der sagt, nein, D3 nützt nichts, braucht man nicht. Und dachte ich mir, mein Gott, jetzt haben wir so viele Sendungen gemacht mit hunderten verschiedenen Studien dokumentiert und da kommt eine Sendung, die sagt das Gegenteil, und jetzt ist alles nichts mehr wert. Ich verstehe das auch.
Nein, da muss ja jeder selber schlau machen und muss sagen, okay, was hat die Universität Zürich, die Hausarztmedizin, die da vor Vitamin D waren, was hat die eigentlich für Argumente? Und was haben die Vitamin D-Befürworter wie Mosetter, Feldhaus, Professor Spitz, Professor van Helden, Uwe Gröber in Deutschland, was haben die denn für Argumente? Und dann muss jeder anhand der Argumente entscheiden, was hält er für glaubwürdiger. Und solche Studien gibt es eben mittlerweile zuhauf. Und ich weiß nicht, was die Gegner da haben. Ja, es gibt auch Studien, wo Vitamin D nicht die Erfolge erzielt hat, die man so erwartet hätte. Aber die sind dann meistens gnadenlos unterdosiert. Mhm. Also auch die Ernährungsgesellschaften sagen, ja, 800 Einheiten sind gut. Wir haben nichts gegen 800 Einheiten, aber das sind Tropfen aus einem heißen Stein. Ja. Ich meine, Säuglingen, solchen Babys werden 500 Einheiten empfohlen. Und ein 80 Kilogramm Mensch sollte mit 800 Einheiten auskommen. Ich meine, da muss ich kein Wissenschaftler sein, um das für Blödsinn zu halten. Erwachsene Menschen brauchen in der Regel Einheiten. Überhaupt keine Frage. 4.000 bis 5.000 Einheiten. Mit diesen Dosen erziele ich beim Durchschnittsmensch auch die optimalen Spiegel. Und wenn jemand 120 Kilogramm wiegt, dann muss ich dem auch mal 10.000 Einheiten geben. Das ist dann nicht zu viel. Mhm. Aber ich verlange, dass dann 3 Monate nach gemessen wird. Mhm. Weil es wird immer von den Überdosierungen gemerkt. Das macht Atherosklerose, das macht Nierensteine und Nierenversagen. Mhm. Das kommt vielleicht in ganz Deutschland einmal im Jahr vor. Dieser eine Fall steht dann im Ärzteblatt. Aber die Tausende, die vorzeitig Herzinfarkte, Knochenbrüche, Krebs bekommen, tödliche Entzündung. Wir wissen, nochmal zum letzten Mal vielleicht Corona, wenn jemand auf der Intensivstation ist mit Corona und hat einen Spiegel unter 30 Nanomol pro Liter, das ist ein Spiegel, den hat 50% der deutschen Bevölkerung im Winter, im Sommer immer noch 10%. Wenn ich mit einem solchen Spiegel mit Corona auf die Intensivstation komme, ist meine Sterblichkeit höher, als wenn ich über 30 habe.
Da gibt es ja eine Studie aus Amerika, gell?
Die Frage, wie viel höher? Wir wissen, Alter macht, glaube ich, das Vierfache aus, Diabetes das Dreifache. Also das sind alles anerkannte Risikofaktoren. Vitamin D-Spiegel unter 30 bedeutet, das Todesrisiko auf der Intensivstation ist verfünfzehnfacht. 15-fach höheres Todesrisiko.
Fürchterlich. Ich danke dir ganz herzlich. Also ich glaube, mehr können wir darüber nicht sagen. Ist alles gesagt.
Gut, damit bin ich auch schon bei der Schlussfolie.
Genau. Nochmal
meine Homepage.
Ja.
Meine Empfehlungsseite, wo man die Bücher nachlesen kann.
Ja.
Und wer möchte, darf gerne meinen Newsletter bestellen.
Danke vielmals, lieber Volker. Wieder eine unglaublich wertsame, wichtige und wertvolle Sendung gewesen. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe sehr, dass diese doch sehr wichtigen Anregungen von unserem Arzt Dr. Volker Schmiedl Ihnen ebenfalls Anregungen gegeben haben, einfach auch mal den D3-Pegel zu messen, richtig einzustellen, dass dieser wirklich stimmig ist. Und ja, ich wünsche Ihnen auf Ihrem gesundheitlichen Weg alles Gute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.